Ich habe meine Predigt überschrieben mit Staune über Gottes Schöpfung und sein Wort. Und ich lese als Predigttext Psalm 19, Vers 1 bis 15 in unserer Lutherbibel auf der Seite 787 im Alten Testament. Psalm 19, 1 bis 15. Ein Psalm Davids vorzusingen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündiget seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Es ist keine Sprache noch Rede, da man nicht ihrer Stimme höre. Ihre Schnur geht aus in alle Lande und ihre Rede an der Welt Ende. Er hat der Sonne eine Hütte in denselben gemacht. Und diese geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen den Weg. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an dasselbe Ende und bleibt nichts von ihrer Hitze verborgen. Das Gesetz des Herrn ist ohne Wandel und erquicket die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Albernen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher denn Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer denn Honig und Honigseim. Auch wird dein Knecht durch sie erinnert, und wer sie hält, der hat großen Lohn. Wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Fehle. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen. So werde ich ohne Wandel sein und unschuldig bleiben großer Missetat. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr mein Hort und mein Erlöser. David hat diesen Psalm geschrieben. Psalm 19, Vers 1. Ein Psalm Davids vorzusingen. Psalmen sind Lieder und Gedichte, die gesungen wurden. Und es ist wie bei einem Lied, das wir zusammen singen. Und weil wir es öfter singen, können wir es auswendig. Und so kannten viele alttestamentliche Gläubige diesen Psalm auswendig. David war König in Israel. In Apostelgeschichte 13, 22 lesen wir, was Gott über David sagt. Er sagt dort: Ich habe gefunden David, den Sohn Jesses, einen Mann nach meinem Herzen, der soll tun allen meinen Willen. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, obwohl er den Ehebruch an Bathseba und den Mord an ihrem Ehemann auf dem Gewissen hatte. Aber David tat Buße und bereute seine Sünde zutiefst. Und dann hat er sich unter Gottes Willen gedemütigt. Und das gefällt Gott immer, wenn wir erkennen, dass wir elende Sünder sind und Vergebung brauchen und ihn darum bitten und damit unseren Stolz und Hochmut überwinden. Das ist auch unser größtes Problem. Unser Psalm, den wir uns heute anschauen wollen, ist an Gläubige gerichtet. Also Menschen, die wie David Buße getan haben über Schuld und Sünde und an Jesus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben. Denn Jesus hat mit seinem Tod am Kreuz und seinem teuren Blut für unsere Schuld und Sünde bezahlt. Und dann hat Jesus mit seiner Auferstehung den Tod und damit alle Folgen der Sünde besiegt. Und wer an ihn glaubt, der wird mit Jesus leben in Ewigkeit. Was David uns in diesem Psalm zu sagen hat, ist eine große Hilfe für Menschen, die verstanden haben, dass ein Leben zur Ehre Gottes das Beste ist, was einem Menschen auf dieser Erde passieren kann. Einen größeren Reichtum, einen größeren Segen werden wir sonst nirgends finden. Und David beginnt seinen Psalm mit einer wunderbaren Beschreibung der Größe und Herrlichkeit Gottes. Und dann redet er vom Reichtum des Wortes Gottes, das wir heute in Händen halten und das mehr wert ist als alles Silber und Gold, das wir auf dieser Erde finden können. Wenn wir das verstanden haben, dann wird das eine große Hilfe sein im Kampf gegen Versuchung und Sünde, von der wir alle täglich betroffen sind. Sünde, Versagen, Stolz, Hochmut, Irrwege und Sackgassen sind ein großes Problem für jeden von uns, weil der Satan alles Mögliche tut, um Gottes Wort schlecht zu machen und um uns vor die Folgen der Sünde blind zu machen. So hat es David erlebt und er will unseren Blick schärfen für das Leben, das am Ende ein großer Reichtum und Segen für uns selber ist. Und mein erster Punkt lautet, erkenne Gottes Größe in seiner Schöpfung. Psalm 19, Vers 2. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündiget seiner Hände Werk. Es gibt viele kluge Wissenschaftler, die das Universum studieren und untersuchen. Und sie beobachten die Sterne und Galaxien und wir staunen über das, was die Wissenschaftler herausfinden. Ich hatte als junger Mensch eine Phase, wo ich stundenlang in den Himmel geschaut habe mit entsprechenden Geräten. Aber die meisten Wissenschaftler haben die zentrale Botschaft des Universums nicht verstanden. Denn das ganze Universum wurde geschaffen, um Gott zu ehren und Gott zu verherrlichen. Die Himmel mit ihren Monden und Sternen und Galaxien erzählen ein ganzes Buch über Gottes unendliche Größe und Herrlichkeit. Alles, was wir am Himmel sehen und erforschen, erzählt uns ununterbrochen, dass Gott groß ist, dass Gott alle Ehre gehört, dass Gott der Einzige ist, dem unser ganzes Lob und unsere ganze Ehrfurcht gehören soll. Wenn man sich mit dem Weltall beschäftigt, das wir von dieser Erde aus sehen können, dann erkennen wir, dass das ganze Universum eine unglaubliche Ordnung und Struktur hat, die alle Elemente des Universums in einem Gleichgewicht der Kräfte zusammenhält. Alles, was wir am Himmel sehen, spricht von der Weisheit, dem Wissen und der Perfektion, mit der Gott dieses Universum erschaffen hat. Deshalb sagt David, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Und dann sagt David weiter, und die Feste verkündiget seiner Hände Werk. Die Feste meint alles, was wir von Gottes Schöpfung auf dieser Erde sehen können. Das sind die Berge, die Seen, die Meere, die Pflanzen, die Blumen, die Tiere, die Klimazonen, die Jahreszeiten und vieles mehr, was es auf dieser Erde gibt. Und alles, was wir sehen, so steht es hier, das war seiner Hände Werk. Das heißt, er war einzig und allein der, der das gemacht hat, der alles um uns herum erschaffen hat. Gott selber ist der Schöpfer dieser Erde und des ganzen Universums. Und alles, was wir um uns herum sehen, erzählt und verkündigt das wunderbare und unfassbare Werk Gottes auf dieser Erde. Allein die vielen Blumen und Bäume und Tiere, Bakterien, chemischen Elemente, die wir auf dieser Erde finden, lassen uns staunen über alles, was Gott erschaffen hat. Alles um uns herum hat so viel Liebe zum Detail. So verschwenderisch. Wisst ihr, wenn ihr durch die Berge lauft, so auf 2000 Meter Höhe, so kurz vor der Schneegrenze und dann die schönen Blumen seht, die keiner gepflanzt hat, die Gott gepflanzt hat. Und wenn ihr seht, wie wunderbar das ist, dann kommen wir aus dem Staunen nicht heraus. Und wenn wir dann noch den Nachthimmel anschauen mit seinen Monden und Sternen und Galaxien und schwarzen Löchern und Kometen, was wir sonst noch am Himmel finden, dann sind diese Objekte nicht alle zufällig dort, sondern hinter allem steckt die Absicht, die Ordnung und Gottes Majestät und Herrlichkeit, um seine Ehre zu beschreiben. Und dann steht im Psalm 19,3: Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Die ganze Schöpfung entstand auf Gottes Wort hin. Alles entstand, weil Gott gesprochen hat. Schon in 1. Mose 1,3 steht: Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und nachdem Gott diese Welt erschaffen hat, da hat er sich nicht zurückgezogen und alles läuft wie von selber vor sich hin. Nein, so ist das nicht. Gott schuf die Erde auf sein Wort hin und seither sagt ein Tag dem anderen, was passieren soll und was sich wie entwickeln kann. Das heißt, Gottes Wort wirkt und arbeitet bis heute in dieser Welt, damit alles seine Ordnung behält und seine von Gott vorhergesehene Entwicklung durchläuft. Deshalb steht hier, ein Tag sagt's dem anderen. Das heißt, alles, was Gott geschaffen hat, wird seit der ersten Schöpfung von Gott kontinuierlich verändert, geplant und weitererhalten. Und dann steht hier noch, eine Nacht tut's kund der anderen. Damit wird das gleiche Prinzip noch einmal wiederholt. Das heißt, das Reden Gottes hat anfänglich diese Welt erschaffen und seither vermittelt Gott das Wissen weiter über irdische Zusammenhänge und Abläufe und Wachstumsprozesse. Und das findet jeden Tag und jede Nacht um uns herum statt. Psalm 19,4: Es ist keine Sprache noch Rede, da man nicht ihre Stimme höre. Es gibt keine Sprache, keine Rede und keine Worte, wenn keiner sie hören und entsprechend darauf reagieren kann. Und die ganze Schöpfung funktioniert nur deshalb, weil hinter allem das Reden und Planen Gottes steht und weil die ganze Schöpfung dieses Reden und Planen Gottes in die Tat umsetzt. Wir wissen ja, Gottes Wort zu hören reicht nicht aus. Wir müssen auch bereit sein, das Gehörte in die Tat umzusetzen. Wir werden auch in unserem persönlichen Leben nur dann verstehen, wie gewaltig das ist, was Gott uns geben will, wenn wir bereit sind, ihm gehorsam zu sein. Das ist immer so. Und dann Psalm 19, Vers 5: Ihre Schnur geht aus in alle Lande und ihre Rede an der Weltende. Er hat der Sonne eine Hütte in denselben gemacht. Schnüre werden bis heute beim Bauen verwendet, um eine Richtung oder eine Abgrenzung zu markieren. Eine Schnur ist ein Planungsinstrument für ein zukünftiges Bauvorhaben. Und hier steht, ihre Schnur geht aus in alle Lande und ihre Rede an der Weltende. Das heißt, Gott hat in seiner Schöpfung alles geplant. Alles hat seine Ordnung, alles ist perfekt durchdacht und festgelegt, nichts ist dem Zufall überlassen. Gottes Rede, sein gesprochenes Wort, hat diese Welt erschaffen und er hat alles bis zum Ende der Welt festgelegt. Und Gott wird immer dafür sorgen, dass sein Plan und sein Wille in Erfüllung geht. Und dann, nachdem Gott über diese Erde gesprochen hat, redet er noch über die Sonne, die am Himmel steht. Er hat der Sonne eine Hütte in denselben gemacht. So wie Gott in der Welt auf sein Wort hin alles geordnet und geplant hat, so hat Gott auch im Himmel und im Weltall alles geplant und geordnet. Denn Gott ist allgegenwärtig. Er hat auch der Sonne ihren Platz angewiesen, den sie auszufüllen hat. Und in der Natur ist das so, dass sich die Natur immer dem Willen Gottes unterwirft. Aber die Frage an jeden von uns ist, wie ist das bei dir und mir? Wie ist das bei den Menschen, die auf dieser Erde leben? Wir wissen aus 1. Mose, dass der Mensch die Krone der Schöpfung war. Er war das Letzte, was Gott erschaffen hat, nachdem er die ganze Welt erschaffen hat. Denn Gott hat die ganze Welt für uns Menschen erschaffen. Das war schon immer sein Plan. Er wollte, dass wir in einer unfassbar schönen und gewaltigen Schöpfung leben können. Und Gott hat uns diese Schöpfung auch deshalb gegeben, damit wir erkennen können, dass er da ist, dass es ihn gibt. Davon redet Paulus in Römer 1, 19 bis 20. Denn dass man weiß, dass Gott ist, ist ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart damit, dass Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen, so man es wahrnimmt an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt. Also, dass sie keine Entschuldigung haben. Das heißt, jeder, der die Schöpfung in der Welt mit einem realistischen Auge anschaut, muss sagen, dass es einen Gott gibt. Einen Gott gibt, vor dem wir verantwortlich sind. Nur wer die Augen vor der Schöpfung zuschließt, kann ohne Gott weiterleben. Evolution ist eine Lüge Satans. Evolution ist an Dummheit und Einfalt nicht zu überbieten. Zu glauben, dass diese gewaltigen Zusammenhänge der ganzen Schöpfung mit viel Zeit und Zufall entstanden sind, ist einfach dumm und sehr, sehr naiv. Psalm 19, 6. Und dieselbe geht heraus, die Sonne, wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen den Weg. David redet hier weiter von der Sonne, die Gott erschaffen hat und der eine Hütte und Ordnung und Umlaufbahn gegeben hat. Und sie, so wie der Bräutigam sich auf seine Braut freut, so freut sich die Sonne wie ein Held auf ihre tägliche Umlaufbahn, um es auf der ganzen Erde herrlich und schön zu machen. Und ihr wisst da, wenn die Sonne scheint, dann geht unser Herz auf. So ist das. Psalm 19, 7. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an dasselbe Ende und bleibt nichts vor ihrer Hitze verborgen. Die Sonne geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um wieder bis an dasselbe Ende. Jeden Morgen geht die Sonne auf und jeden Abend geht die Sonne unter. Das alles hat Gott gemacht. Er ist allgegenwärtig, allmächtig. Um alles auf dieser Erde und im ganzen Weltall zu regieren. Und die Sonne ist auch ein Bild in der Bibel für Gott selber. Psalm 84, 12 steht am Anfang, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. So wie die Sonne alles auf dieser Erde erfasst und beleuchtet, so ist Gott überall gegenwärtig. Alles ist ihm unterstellt. Alles ist unter seiner Herrschaft. Nichts wird sich ihm entziehen können. Und dann sagt David, und bleibt nichts vor ihrer Hitze verborgen. Die Hitze der Sonne erfasst alles. Und der Hitze des Tages kann man sich nicht entziehen. Jeder weiß das von heißen Sommertagen. Hitze in der Bibel ist ein Bild für Gottes Gericht, das jeden trifft, der keine Vergebung seiner Schuld hat. Hitze ist aber auch ein Bild für Reinigung von Gläubigen, von allem, was Gottes Wirken in unserem Leben verhindert, weil wir in Sünde leben oder falsche Prioritäten haben. Das ist genau das, was Gott im Leben von Menschen macht. Entweder zerstört er uns, weil wir nicht bereit sind, Buße zu tun, oder er erlöst uns und vergibt uns und verändert uns, wenn wir ihn angenommen haben und ihm nachfolgen wollen. Bisher ging es in Psalm 19 um Gottes Schöpfung und Gottes Wirken in allem, was er erschaffen hat. Wenn wir das erkennen und verstehen, dass alles auf dieser Erde von Gott kommt und zu seiner Erde geschaffen wurde, dann sollte das im Leben von einem jeden Menschen eine veränderte Haltung Gott gegenüber bewirken. Wer verstanden hat, dass Gott diese Welt aus Liebe und für uns erschaffen hat und sich diese Welt anschaut, der sollte alles in seiner Macht Stehende tun, um für diesen Gott zu leben, der ihm diese Welt gegeben hat. Der möchte, dass wir für ihn leben. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Gottes Wort hören und tun bedeutet allergrößte Freude und unfassbaren Reichtum. So beschreibt es David. Psalm 19, Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist ohne Wandel und erquicket die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Albernen weise. Was steht hier? Das Gesetz des Herrn ist ohne Wandel und erquicket die Seele. Gottes Gebote und alles, was er uns in seinem Wort gesagt hat, verändert sich nie. Ohne Wandel. Du kannst alles, was du in der Bibel liest, als Gottes ewig gültiges Wort annehmen. Und Gott muss das, was er gesagt hat, nicht an unsere Zeit anpassen. Alles, was in der Bibel steht, behält für immer seine Gültigkeit. Und wenn du dieses Wort annimmst, dann zerstört und unterdrückt es dich nicht. Das behauptet der Satan, der dich zerstören will. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Gottes Gesetz und sein Wort ist immer perfekt und sehr gut für jeden, der es annimmt. Denn was steht hier? Das Wort Gottes erquickt die Seele. Deine Seele ist deine Persönlichkeit, dein ganzes Wesen. Deine Seele, das bist du selber. Wir alle suchen nach Leben, nach Erfüllung, nach Befriedigung, nach Ewigkeit und nach einem inneren Frieden. Und David sagt hier, diesen Frieden, diese Erfüllung findest du, wenn du Gott und sein Wort ernst nimmst und es unverändert stehen lässt. Denn Gottes Wort ist ohne Wandel. Es kann und darf niemals verändert werden. Denn auf Gottes Wort ist immer und in jeder Situation Verlass. Deshalb achtet Gott auch so darauf, dass Gottes Wort nicht verändert wird. Deshalb haben wir die gute alte Bibel, die über Jahrhunderte im ganzen deutschsprachigen Raum Gewaltiges bewirkt hat. Und dieses alte Wort ist gewiss, es stimmt immer. Es muss und darf nicht verändert werden. Und es macht sogar, steht hier, die Albernen, die dummen Menschen weise, die rein vom Intellekt gar keinen Zugang zu diesen Zusammenhängen und Wahrheiten gehabt hätten. Wahre Weisheit ist nicht das, was irgendwelche Wissenschaftler oder sonstigen Akademiker sagen. Weise allein ist der, ist das, was Gott sagt. Deshalb sagt David hier, das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Albernen, die Dummen, die Unverständigen weise. Psalm 19, 9, hier geht es so weiter. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Das sollten wir uns einprägen. Die Befehle des Herrn sind richtig. Die Befehle des Herrn sind totale Perfektion. So oft verändern Menschen das Wort Gottes, weil sie der Ansicht sind, dass das heute nicht mehr gilt. So oft wird Gottes Wort nicht ernst genommen. Offensichtliche Sünde wird akzeptiert. Und man wundert sich, warum die Bibel und Gottes Wort alle Kraft verloren hat. Aber nur der, der an die Perfektion der Bibel glaubt, der wird die wirkliche Kraft erfahren. Deshalb steht hier, die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Weil die Befehle und Worte Gottes immer richtig sind, deshalb erfreuen sie unser Herz, wenn wir es ernst nehmen und umsetzen. Merken wir uns das. Totaler Gehorsam erzeugt totale Freude. Nur der Teufel redet uns ein, dass das nicht stimmt. Ein Herz voller Freude kommt aus der Erkenntnis, dass Gott und sein Wort immer Recht haben. Und dann lesen wir noch eine Auswirkung des Wortes Gottes auf unser Leben. Hier steht, die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Lauter hat mit Reinheit und Echtheit zu tun. Gottes Gebote und sein Wort sind totale Reinheit. Deshalb tatsächlich reinigt uns das Wort Gottes, wenn wir es lesen. Epheser 5, 26 spricht vom Wasserbad im Wort. Wer viel Bibel liest, der reinigt seine Seele und sein ganzes Denken. Bibel lesen und das Einprägen von Gottes Wort ist die stärkste Waffe, die wir haben gegen Sünde und Versuchung in unserem Leben. Habe ich selber so erlebt. Erlebe ich immer wieder. Deshalb steht hier, die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Leuchtende Augen werden von der Reinheit des Wortes Gottes, das wir annehmen und glauben, erzeugt. Wie schön ist es, einem Menschen mit leuchtenden Augen zu begegnen. Leuchtende Augen kommen aus einer reinen Seele, die ganz tief in ihrem Herzen von der Wahrheit und von der Richtigkeit des Wortes Gottes überzeugt ist. Dann Psalm 19, Vers 10, die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht. Jetzt redet David von der Furcht des Herrn. Gottes Furcht hat heute keiner mehr. Sonst würden wir sein Wort nicht so mit Füßen treten. Paulus sagt in Galater 6, 7, irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Die Rache und das Gericht Gottes an den gottlosen Menschen ist für uns völlig unvorstellbar. Lesen wir doch einmal die Bücher Jesaja und Jeremia. Gott lässt sich von keinem Menschen ungestraft verspotten. Wer nicht zur Buße und Umkehr zu Gott bereit ist, wird in der Hölle enden. Und wer als Christ Gottes Wort nicht ernst nimmt, der ist zwar gerettet, aber die Erziehungsmaßnahmen Gottes werden ihn ganz sicher in die Knie zwingen und zu großer Not führen. Denn Gott ist kein Hampelmann, er hat diese Welt erschaffen. Wir haben es vorher gehört. Und wir haben allen Grund, Gottes Wort sehr, sehr ernst zu nehmen und dem Wort Gottes in allen Bereichen uns unterzuordnen. Rebellion gegen Gottes Wort ist satanisch. Dagegen ist die Furcht des Herrn rein und bleibet ewiglich, so steht es hier. Gott hat uns geschaffen und ihm gebührt jede Ehrfurcht. Und diese Ehrfurcht führt zur Reinheit, weil sie die Sünde in unserem Leben bekämpft. Und Gottes Furcht bleibt ewiglich. Denn Gottes Furcht ist die einzig richtige Haltung Gott gegenüber, dem allmächtigen Gott, der diese Welt erschaffen hat. Bis in alle Ewigkeit. Und vergessen wir nicht, was Jesus in Offenbarung 1,18 gesagt hat. Er sagt, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Jesus ist der Einzige, der über unser Leben und deinen Tod entscheidet. Nicht deine Krankheit oder sonst irgendwas. Jesus entscheidet das. Und Jesus hat immer klar gemacht, dass jeder, der keine Vergebung hat, in die Hölle geworfen wird. Und dann steht noch in Vers 10, die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht. Unglaublich, was hier steht. Alle Urteile, die Gott über Menschen und Situationen fällt, sind immer richtig, immer wahrhaftig, immer gerecht. Wenn wir Gottes Wort in unserem Leben befolgen und anwenden, dann handeln wir immer richtig. Was Gott will, ist, hier steht, allesamt gerecht. Was Gott will, gilt ohne jede Ausnahme. Gottes Wahrheit ist immer anwendbar, immer relevant, zu jeder Situation und zu jeder Zeit. Gottes Wort ist niemals unbrauchbar oder irrelevant. Das gibt es nicht. Und dann kommt der Gipfel im Psalm 19, Vers 11. Sie sind köstlicher denn Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer denn Honig und Honigseim. Wir haben in den Versen davor über das Gesetz des Herrn gesprochen, über das Zeugnis des Herrn, über die Befehle des Herrn, über die Gebote des Herrn, die Furcht des Herrn, die Rechte des Herrn. Und alle diese Dinge sind köstlicher, besser, wünschenswerter als Gold und viel feines Gold. Das heißt, aller Reichtum dieser Welt ist wertlos verglichen mit der ewig gültigen Wahrheit des Wortes Gottes und des Willens Gottes. Ist uns das bewusst? Wir sollen, ja, wir müssen das ewig gültige Wort Gottes hoch in Ehren halten. Und wir müssen jede Relativierung des Wortes Gottes bekämpfen und ausschließen. Und dieses ewig gültige Wort ist, hier steht, süßer denn Honig und Honigseim. Süßer geht es nicht. Mehr Genuss finden wir nirgends. Viele Christen haben keine Ahnung von dem maximalen Reichtum, dem maximalen Genuss, den wir im Wort Gottes finden, weil sie Gottes Wort gar nicht mehr lesen. Aber hier steht, es gibt nichts Besseres, nichts Kostbareres, nichts Freudigeres auf dieser Erde als das Wort Gottes, das uns Gott hinterlassen hat. Das ist die richtige Denkweise, die wir über die Bibel haben sollen. Und wenn wir so denken, wenn wir Gottes Wort so ernst nehmen, so für wahr halten, dann wird das zu einer radikalen Veränderung in unserem geistlichen Leben führen. Es wird unser ganzes Denken, Handeln und Leben auf positive Weise verändern. Und dann sagt David in Vers 12, auch wird dein Knecht durch sie erinnert, und wer sie hält, der hat großen Lohn. David wird persönlich, er sagt, ich bin ein Knecht Gottes. Und er sagt, dass er durch das Wort Gottes an das erinnert wird, was richtig und falsch ist. Und er braucht das. Und wir wollen nicht so tun, dass wir ignorieren, was für uns schädlich und gefährlich ist. Wir sind froh, dass wir wissen, was uns nicht gut tut. Es ist gut, dass die Bibel uns immer wieder vor falschen Wegen warnt. David geht hier geht es hier um den Knecht Gottes. Das ist der Gläubige und nicht der Ungläubige, dem Gottes Wort sowieso egal ist. Aber für den Knecht Gottes sind diese Gesetze, diese Befehle, diese Worte, diese Frucht Gottes oder Furcht Gottes unendlich wichtig. Denn diese Dinge bringen einen ungeheuren Segen für unser Leben. Denn hier steht, denn wer sie hält, der hat großen Lohn. Großen Lohn. Gehorsam hat was? Großen Lohn steht hier. Haben wir das verstanden? Großen Lohn. Und deshalb wird die Wahrheit des Wortes Gottes vom Teufel mit allen Mitteln, die er hat, bekämpft. Aber es gibt nichts Besseres für dich und dein Leben als Christ, als dass wir Gott in allen Dingen von ganzem Herzen gehorsam sind. Das bringt großen Lohn, so steht es hier. Das zahlt sich aus für alle Ewigkeit. Das ist unendlich viel mehr wert als alles Geld und aller Genuss, der auf dieser Erde möglich ist. Und dann kommt David zum Schluss und dann redet er am Schluss nochmal über seine eigene Schwachheit und Sünde, mit der er täglich zu kämpfen hat. Mein dritter Punkt, lebe aus der Vergebung und in Demut vor dem allmächtigen Gott. Er sagt im Psalm 19, 13, wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Fehler oder Fehler. David redet hier über unbeabsichtigte Sünde in unserem Leben, die ihm selber gar nicht bewusst ist. Denn auch Fehler, die wir unbeabsichtigt gemacht haben, sind dennoch Fehler und Sünde vor Gott, die Gott nicht unter den Tisch kehrt. Wie oft sagen wir uns im Nachhinein, warum habe ich den Mund nicht gehalten? Warum habe ich das gesagt? Wie konnte mir das passieren? Warum habe ich mich so verhalten? Warum habe ich so etwas getan? David fragt sich, wer kann merken, wie oft er fehlt? Wisst ihr, wir sind so kaputt von der Sünde, dass wir vieles gar nicht oder erst viel, viel später bemerken. Und was macht David mit diesen Fehlern und Sünden, die er gar nicht bemerkt hat? Interessant, er sagt, verzeihe mir die verborgenen Fehler. Machst du das auch? Bittest du um Vergebung deiner verborgenen Fehler? Was für eine Demut, was für eine Selbsterkenntnis spricht aus so einer Bitte. Das machen nur sehr wenige reife Christen, weil sie verstanden haben, dass wir aus lauter Stolz und Hochmut völlig blind für unsere eigenen Fehler sind. Bei mir so und bei dir auch so. Und dann Psalm 19, 14, bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen, so werde ich ohne Wandel sein und unschuldig bleiben großer Missetat. David bittet um Bewahrung vor großer Sünde. Er möchte ein Leben im Gehorsam Gott gegenüber führen. Und David bittet Gott, dass ihm dabei hilft, indem er ihn vor stolzen Menschen bewahrt, die über ihn herrschen wollen. Stolze Menschen, sie drohen, sie herrschen, sie erpressen, sie unterdrücken, sie provozieren. Sie provozieren unser eigenes Ego und das bringt uns alle in die Gefahr zur Sünde. Denn wir alle sind durch und durch kaputt von der Sünde und wenn unser Ego angegriffen wird, dann sind wir alle schwach, auf die Gnade Gottes angewiesen. Wir alle leben aus Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Vergessen wir das nie, egal wie lange wir schon mit Jesus leben. Und es ist ein Geschenk der Gnade Gottes, wenn wir im Gehorsam Gott gegenüber leben können und am Ende dafür sogar noch reich belohnt werden. Wer will denn das verstehen? Und dann sagt David zum Schluss in Vers 15, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes, er redet Gott an, und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Hort und mein Erlöser. Er hat am Anfang von der Herrlichkeit Gottes gesprochen, von der Größe Gottes in der Schöpfung, von dem ewig gültigen Wort Gottes, das der größte Reichtum für uns Menschen ist. Und dann sagt er zu Gott, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir. In großer Demut und Unterwürfigkeit redet David vom Gespräch seines Herzens, das Gott doch gnädig annehmen soll. Er wusste, er hat so viel gesündigt. Es war ihm klar, dass alles in seinem Leben ein Geschenk der Gnade Gottes ist. Jede Einbildung, jede Selbstgerechtigkeit, jeder Stolz ist immer unangebracht, auch erst recht bei uns Christen. Deshalb erinnert David zum Schluss daran, dass alles in unserem Leben ein Geschenk der Gnade Gottes ist, indem David sagt, Herr, mein Hort und mein Erlöser. Unser Herr Jesus ist unser Hort, unser Fels, unser Halt, unser Erlöser. Und David sagt, mein Erlöser. Darauf kommt es an, dass wir Jesus als unseren persönlichen Erlöser angenommen haben, Buße getan haben über unsere Schuld und Sünde und zu ihm gehören wollen. Dann vergibt uns Jesus alle unsere Schuld und Sünde. Wie wunderbar. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Hort und mein Erlöser. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, du hast alles wunderbar gemacht. Deine Schöpfung, Herr, wer sie anschaut, der muss in Demut niederfallen und dir alle Ehre geben. Und dein Wort, Herr, die ewige Wahrheit, die vom Satan mit allen Mitteln zerstört wird. Das Einzige, was immer richtig ist, was immer stimmt, was immer der Wahrheit entspricht. Wir wollen ihm folgen, wir wollen es in Ehren halten. Hilf uns dabei, Herr. Und vergib uns unsere Sünde, die wir gar nicht sehen, Herr. Weil wir so stolz und hochmütig sind, dass wir blind sind für all die Probleme in unserem Leben. Danke, Herr Jesus, dass wir zu dir kommen dürfen und können und dass du immer gnädig bist, immer barmherzig und jeden Tag auf uns wartest. Deine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu und deine Treue ist unendlich groß, Herr Jesus. Amen.